Dieser Inhalt wurde von der Presse in redaktioneller Unabhängigkeit gestaltet. Er ist mit finanzieller Unterstützung unseres Kooperationspartners entstanden.
Ein schwaches Wirtschaftswachstum, hohe Kosten und eine überbordende Bürokratie machen Österreichs Industrie zu schaffen. Diese schlägt Alarm und fordert von der nächsten Regierung rasche politische Maßnahmen. Was es zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und des Industriestandorts braucht, das diskutiert Eva Komarek im Expertentalk der Presse und begrüßt dazu im Studio Thomas Bründl, Geschäftsführer der Stalim Spritzguss GmbH und Vizepräsident der Industriellen Vereinigung Oberösterreich, Franz Gasselsberger, Generaldirektor der Oberbank und Joachim Heindl-Krutsch, Geschäftsführer der Industriellen Vereinigung Oberösterreich.
Herr Heindl-Krutsch, ich fange vielleicht gleich mit Ihnen an. Österreichs Wirtschaft schrumpft heuer zum zweiten Mal in Folge, zählt mit Deutschland zu den Schlusslichtern in Europa. Warum tut sich Österreichs Wirtschaft so schwer, wieder anzuschließen ans Wachstum?
Dazu muss man einen Blick zurück machen. Österreich ist ja nicht erst seit 1, 2, 3 Jahren Nachzügler in Europa und in der Welt, sondern bereits in den 2010er Jahren. Also das Wirtschaftswachstum von Österreich zum Beispiel seit 2014 bis heute, da liegen wir auf Nummer 23 von 27 EU-Mitgliedstaaten. Seit 2019 sind wir auf Platz 24 gar nicht mehr. Also wir haben schon länger den Trend, dass die österreichische Wirtschaft nicht mehr ausreichend wächst. Das ist in Wahrheit seit der Lehman-Krise hat das begonnen. Wir kommen nicht mehr auf den alten Wachstumspfad zurück, den Österreich früher hatte. Und der hat im Wesentlichen strukturelle Gründe und nicht so sehr konjunkturelle Gründe. Der Standort Österreich fällt zurück. Und gerade jetzt, seit der Corona-Krise, seit der Energiekrise, wo die Inflation in Österreich besonders stark gestiegen ist, haben sich diese Probleme weiter verschärft. Wir sind einfach wesentlich teurer geworden, während andere Länder, nenne China zum Beispiel, technologisch zu uns aufgeschlossen haben. Und es gibt in Summe eine Mixtur, die einfach wirklich toxisch ist für Österreich.
Herr Gasselsberger, Inflation war schon jetzt gerade das Stichwort. Wie wird sich denn die Inflation jetzt auch weiterentwickeln in Österreich, in Europa? Also wir sind ja da immer noch höher, auch im Vergleich. Was wären denn da so Ihre Prognosen auch vielleicht dann auch noch für die Zinsen?
Also ich glaube, die Inflation wird tendenziell niedrig bleiben. Sie wird allerdings nicht so niedrig bleiben, wie sie im Moment ist. Denn wir profitieren derzeit etwas überproportional von den doch stark gesunkenen Energiekosten in Bezug auf die Inflation. Wenn man das herausrechnet, nämlich die Kerninflation, die liegt dann in etwa zwischen 2 und 2,2%. Und dieser Vorteil aus den gesunkenen Energiekosten, der wird jetzt auch sehr schnell vorbei sein. So dass ich doch glaube, dass wir realistisch bei 2,4% im nächsten Jahr liegen könnten, ja. Und das ist dann auch nicht ganz im Zielkorridor der Europäischen Zentralbank, aber gibt doch der Notenbank Spielräume für weitere Zinssatzsenkungen.
Und wie glauben Sie, wird es jetzt in Österreich konkret mit der Inflation ausschauen?
Ja, Österreich liegt ja tendenziell immer etwas über den Rest von Europa, auch tendenziell über den südeuropäischen Ländern, weil wir einfach ja in den letzten Jahren einfach zu hohe Lohnabschlüsse haben. Und das hat einfach diese negativen Implikationen in Bezug einmal auf die Lohnstückkosten. Was macht uns wenig konkurrenzfähig? Und natürlich schlägt auch das voll auf die Inflation durch. Die sogenannte liebgewonnene Benja-Formel tut uns einfach weh und bereitet uns Schmerzen.
Herr Bründl, als Industriebetrieb, womit kämpft denn die österreichische Industrie besonders oder wie geht's denn der österreichischen Industrie?
Wir haben momentan eine sehr komplexe Situation. Es ist schwer, Umsatzwachstum darzustellen und gleichzeitig kommen uns die Kosten, ob das jetzt Arbeitskosten sind, ob das Energiekosten sind und natürlich die bürokratische Welle, die ja nicht abzuebnen scheint, die drückt natürlich noch einmal, nämlich viele Stunden oder Personen, die wir einsetzen, um Regulatorik zu erfüllen, wertschöpfend null bringt. Und das schwächt uns ganz einfach, weil Umsatzwachstum kannst du darstellen, entweder indem du neue Märkte erschließt, oder indem du Preiserhöhungen durchsetzt. Ja, Preiserhöhungen jetzt durchzusetzen, wo Kapazitäten genügend im Markt sind, das Thema ist gegessen. Und das heißt, wir haben die einzige Möglichkeit, die wir jetzt haben, ist auf Unternehmensebene versuchen, innovativ zu sein und dann auch rauszuholen, wo geht im Sinne von Optimierungen, um die Wettbewerbsfähigkeit einigermaßen noch aufrechtzuerhalten. Weil wie Joachim Heindl-Grutsch ja gesagt hat, die anderen schlafen nicht. Ganz im Gegenteil, die arbeiten mehr und länger in der Jahresarbeitszeit. Also die schließen in einem Wahnsinnstempo auf. Und da müssen wir aufpassen, dass sie nicht wieder Schnellzug an uns vorbeiziehen. Das sind die Herausforderungen, die wir derzeit haben.
Mhm. Herr Gassersberg, vielleicht nochmal kurz zu Ihnen. Jetzt haben wir das zweite Jahr Rezession in Österreich. Also das ist mehr oder weniger fix. Wie sind denn Ihre Prognosen? Was würden Sie denn sagen? Wie wird sich dann das nächstes Jahr entwickeln oder die nächsten 1-2 Jahre?
Also ich bin eigentlich, was die Wirtschaftsentwicklung anbelangt, doch vorsichtig optimistisch. Denn man sieht ja schon in Tschechien oder in Ungarn, die ja bei Zinserhöhungen, aber auch bei den Zinssenkungen uns immer etwas voraus waren und jetzt auch beim Inflationsrückgang am absteigenden Ast sind, dass vor allem der Konsum zurückgekommen ist. Und diese beiden Länder erwarten für nächstes Jahr ein doch gutes Wachstum, allerdings getragen vom Konsum, nicht so sehr von den Exporten und von der Industrie. Und eine ähnliche Entwicklung erwarte ich jetzt doch auch für Österreich, aber auch Deutschland, denn die Menschen werden irgendwann einmal realisieren, dass es unglaubliche Reallohnzuwächse gibt und es wird die Sparquote, die auf 11% angestiegen ist und die auch im Langzeitvergleich sehr hoch ist, die wird sich auch wieder nivellieren, so dass ich doch einigermaßen optimistisch bin. Und man sieht es auch schon, dass die Wohnbautätigkeit wieder langsam Fahrt aufnimmt, trotz einer unglücklichen Politik der Regierung, also was die Wohnbauförderungsmaßnahmen einfach anbelangt. Also ich bin für nächstes Jahr, wenn auch auf niedrigem Niveau, aber doch wieder optimistisch, dass wir ein gewisses Wachstum haben werden.
Aber primär angekurbelt eigentlich durch den Konsum.
Ja, angekurbelt durch den Konsum. Mhm.
Ich glaube, dazu muss man auch ergänzen, die Welt wächst ja gar nicht so schlecht. Weiterhin mit über 3%. Das ist gesund und kräftig. Das größte Wachstum, fast die Hälfte dieses Wachstums, passiert in 3 Ländern, USA, China, Indien. Die treiben das an. Es gibt aber in Summe über 60 Länder dieser Welt, die über 4% BIP-Wachstum aufweisen. Also das ist schon enorm weiterhin. Das Problem, dass wir als Industriestandort haben, ist, dass unsere Wettbewerbsfähigkeit durch die massiven Kostensteigerungen weg ist. Was passiert in der Industrie? Die Standorte weltweit haben, gehen dorthin, wo sie ihre Märkte haben, also local to local. Sie machen Werke in den USA, sie haben sie in China und so weiter. Und das führt natürlich dazu, dass dieses Erfolgsmodell der Österreich AG, ja, also die letzten Jahrzehnte, wir exportieren von hier in die ganze Welt, das steht jetzt massiv unter Druck und das wird wohl so auch nicht mehr zurückkommen in dieser Form. Also die Industrie weicht international aus, das kann der Mittelstand natürlich nicht, der dann zusätzlich noch einmal unter Druck kommt. Also in Summe ist die Lage für die Industrie schon dramatisch, weil nämlich für die Industrie in Europa dramatisch, weil die strukturellen Probleme, die wir haben, bleiben. Die lösen sich nicht auf von alleine sozusagen.
Das heißt also vor allem, ich sage jetzt mal auch, die KMU-Betriebe stehen dann ja eigentlich mit dem Rücken zur Wand, oder?
Das ist so. Ja. Die haben keine Standorte.
Ja, vielleicht, da müssen wir eines noch ergänzen. Wir reden immer dann über die große, weite Welt, über China, Indien und USA und Mexiko und was weiß ich. Nur schauen wir uns Europa selber an. Wir haben ja in Österreich uns ausgepreist, auch aus dem europäischen Raum. Brauchen wir nur in die Nachbarschaft schauen. Die natürlich, ich würde nicht sagen, dass sie lachen, aber wir gehen ja mit Investitionen in die Nachbarländer, die eine ganz andere Kostenstruktur aufweisen, weil wir ihnen in den letzten 3 Jahren in Österreich, was die Lohnstückkosten anlangt, wir sind denen nicht davon gegangen, wir sind denen davon galoppiert. Und da braucht man, wie gesagt, nicht nach Mexiko oder nach China schauen. Und das ist ein Thema, das wir in Österreich jetzt massiv angehen müssen. Wenn wir so weiter tun, dann sind wir, was die wertschöpfende Produktion anlangt, werden wir eine ordentliche Aufgabe haben. Jetzt kann ich sagen, ja, mir ist es egal, dann gehen wir halt mehr nach Kanada oder nach China produzieren. Aber das löst ja das faktische Problem, das wir in Österreich haben, nicht.
Darf ich das unterstreichen? Denn ich glaube, gerade die südeuropäischen Länder, die ja in der Finanzkrise 2007, 2008 ja die kranken, schwierigen Länder einfach waren, die haben sich unglaublich erholt und sind einfach in puncto Produktivitätszuwächse enorm vorangekommen. Und wenn man sich dann das anschaut aus Sicht einer Bank, wie hoch sind denn die Risikoaufschläge für dortige Staatsanleihen der südeuropäischen Länder, dann gehen diese Risikoaufschläge immer mehr zurück, aber die Risikoaufschläge für Österreich und Deutschland steigen. Das heißt, wenn man das aus einer gesamteuropäischen Sicht, dann ist es natürlich schön, dass alles zusammenwächst, aber es geht alles zu unseren Lasten. Das heißt, die werden besser und wir werden schlechter. Ja. Also egal, aus welcher Richtung man sich diesem Thema nennt oder sagt, man hat strukturelle Probleme oder man sieht von den Risikokosten, wir haben wirklich alle Hände voll zu tun, ja, um den Wohlstand, den wir jetzt haben, wir zählen nach wie vor zu den wohlhabendsten Ländern dieser Welt, um uns das zu erhalten. Jetzt ist es wirklich nicht 5 vor 12, sondern 1 vor 12.
Wollten Sie jetzt was dazu sagen?
Nein, ich wollte genau da einhaken, aber danke, es ist gesagt. Ja.
Es ist gesagt,
ja.
Da ergänze ich noch was, führt dazu, dass man jetzt sagen muss, was muss in Österreich passieren. Ja? Und wir sehen da schon einerseits einmal eine enorm große Aufgabe, weil einerseits das Budget ja saniert werden muss. Österreichischer Staatshaushalt schaut nicht gut aus, Verschuldung steigt weiter. Und gleichzeitig aber, damit der Standort wieder attraktiv werden soll, müssen ja Steuern und Abgaben runter, Lohnnebenkostensenkungen stattfinden. Also quasi die Staatseinnahmen sollten eigentlich sinken, die Steuerquote sollte sinken und das Budget sollte saniert werden. Und drittens sollte man bei Innovation, bei Forschung, Qualifizierung auch noch Gas geben. Also da sieht man schon, was jetzt vor der nächsten Regierung liegt.
Herr Bodel.
Da muss ich noch ergänzen und einhaken, weil letztlich haben wir unser demografisches Thema, das liegt auf der Hand, und wenn wir uns unsere Stärken besinnen, dann müssen wir sagen, wo sind die? Die sind in dem Facharbeiterbereich. Nur wenn uns die abhanden kommen, weil sie A, nicht mehr so lange arbeiten wollen oder weil sie früh in Pension gehen wollen, wenn wir das nicht attraktivieren und gleichzeitig aber im Schulsystem nicht umbauen, dass wir dort schon wirklich im frühkindlichen Bereich die MINT-Affinität erhöhen, dass die Kinder Freude haben, sich mit technischen Elementen auseinanderzusetzen, dass sie Dinge wieder angreifen und weg nur von der reinen Digitalisierung. Das muss matchen. Wir brauchen die Digitalisierung, das ist das Um und Auf, aber wir brauchen auch, dass wir ja sehr stark in der dualen Ausbildung ja abbilden. Nur, wenn ich mal jetzt schaue, was in der Zeit jetzt auf die Firmen abgewälzt wird. Wir kriegen heute Lehrlinge, die sich für einen technischen Beruf bewerben. Wir haben Gott sei Dank nicht das Problem, dass wir zu wenig Bewerbungen haben, ganz im Gegenteil. Nur, die kommen mit 15 Jahren und haben noch nicht einmal einen Hammer in der Hand gehabt. Und sind wir nicht im großstädtischen Bereich, wir sind im ländlichen Bereich zu Hause, wo man denkt, das gibt's nicht. Da hat es einmal einen Werksunterricht gegeben. Wir lernen den Kindern mit 15 Jahren, wir machen zusätzlichen Deutschunterricht, wir machen zusätzlichen Mathematikunterricht, wir machen in der Firma zusätzlichen Zeichenunterricht, wie man ein Lineal hält, wie man Striche, wie man einen Kreis mit einem Zirkel zieht. Das sind Unterrichtsthemen, die wir in den Unternehmen jetzt vollbringen, wo ich sage, naja, wessen Aufgabe ist das? Also da müssen wir wirklich schon sehr, sehr früh beginnen, müssen wir uns einmal strukturelle Gedanken machen, wie das in den Schulen ausschaut, welchen Inhalt vermitteln wir, ist das noch der richtige Inhalt, den wir vermitteln, nämlich sind das dann die Kinder oder die Jugendlichen, die wir dann auch weiter brauchen, weil das ist die Basis, wo wir dann aufsetzen müssen, dass wir weiterkommen.
Ja, bitte.
Ich wollte vielleicht auch konstatieren, man muss sich einmal vorstellen, wir haben in Österreich unglaubliche Reallohnzuwächse und wir haben eine Gießkannenförderung, die ja scheinbar keine Grenzen hat. Und trotzdem haben wir europaweit im Optimismus- und Pessimismus-Index haben wir die schlechteste Stimmung. Ja, das heißt, man kann sich einfach mit Steuern, ja, die gute Stimmung ist wie ein Unternehmen, dass man sich einfach mit Sozialleistungen einfach die Loyalität und die Freude der Mitarbeiter nicht erkaufen kann. Das muss einmal in die Köpfe der Politik hinein. Das kann man sich nicht erkaufen, sondern das, was man braucht, dass die Lohnsteuer eine Entlastung erfährt. Das macht immerhin ein Drittel der gesamten steuerlichen Belastung einfach aus. Und trotz kalter Progressionsbeseitigung ist die Lohnsteuer um 9% einfach gestiegen. Und wenn man die Leute entlastet, ja, dann können sie sich auch Vermögen bilden. Sie können sich jetzt in der Breite kein Vermögen bilden, weil die steuerliche Belastung einfach zu hoch ist. Aber damit man das tun kann, muss man zuerst das Budget sanieren. Es ist ja für uns eine Blamage, ja, dass wir jetzt ein Defizitverfahren am Hals haben. Uns wurde die ganze Zeit eingeredet, 3%, wir werden die Grenze nicht reißen. Jetzt sind wir bei knapp 4%. Das hat es ja eigentlich, solange ich denken kann, überhaupt noch nie gegeben. Das heißt, runter mit den Kosten. Jetzt brauchen wir Quick Wins, um die Kosten zu reduzieren. Wir brauchen natürlich auch mittelfristige Maßnahmen und wir brauchen auch kurzfristige Steuerentlastungen, dass die Menschen spüren, ja, die meinen es ernst.
Das wäre jetzt nämlich gerade die Frage, die ich stellen wollte auch. Wie geht sich der Spagat aus, auf der einen Seite das Budget zu sanieren, auf der anderen Seite sollen aber auch gleichzeitig die Steuern sinken? Wie schafft man den Spagat?
Ich glaube schon, dass das Grundübel war, dass wir schon zur Transferrepublik geworden sind. Ja, es gab ja für alles und jeden mit der Gießkanne massive Förderung. Das war aus der Corona-Zeit beschleunigt. Damals wusste man nicht, wohin geht's. Jetzt weiß man's. Österreich hat trotz der umfassendsten Ausschüttungen, ist man langsamer aus der Krise herausgekommen als beispielsweise die Schweiz, die das bei weitem nicht so gemacht hat. Also es hat alles nichts genutzt, wie du gesagt hast, Franz. Und ich glaube, von der Sucht müssen wir uns wieder entwöhnen, ja, dass der Staat, der Nanny-Staat, der Vollkasko-Staat immer Geld ausschüttet. Dadurch kommen wir auch bei den Kosten dann entsprechend runter. Bei der Gelegenheit bringe ich so gern unseren Nationalökonomen Hayek, der ja immer gesagt hat, die Sozialisten in allen Parteien, die ist ja tatsächlich gab in den letzten Jahren in Österreich. Ja. Es ist einfach, die gesamte österreichische Politik ist sozusagen nach links gerückt und hat in sozialistischer Form umverteilt. Und von der Droge müssen wir jetzt wegkommen, wieder auf Eigenverantwortung, Leistung, Wirtschaftsliberalität in die Richtung, weil das kreiert Wachstum und dann zieht sich der Standort sozusagen selbst aus dem Schlamassel heraus.
Ja, ich würde mir in dem Zuge die Möglichkeit, dass jeder seine individuelle Perspektive wieder aufbauen kann. Aber wir haben ja aus meiner Sicht, nehmen wir gern das Bild, du hast eine Kuh vor dir stehen, irgendwann haben wir eine Zieze gefunden, die wir gemolken haben, jetzt die zweite, die dritte, die vierte, ich bin jetzt kein Landwirt, aber ja, jetzt sind die Ziezen, die man da melken kann, die sind uns ausgegangen. Jetzt wird es Zeit, dass wir strukturell etwas verändern, weil sonst werden die nämlich zur Leistung bereit sind, dann auch irgendwann einmal sagen, na gut, okay, dann lehne ich mich zurück. Und wir brauchen wieder den Respekt, den notwendigen, denen gegenüber, die gewillt sind, Leistung zuzubringen und die auch mit ihren Entscheidungen in Risiken gehen. Das ist ja jeder, ob Manager oder Unternehmer, dem wird nicht ausbleiben, Entscheidungen zu treffen. Kennt er das Ergebnis? Nein. Aber das sind eben die Risiken, die du, wenn du in führender Position bist, einzugehen hast. Und das können wir jetzt nicht respektlos die Leute einfach, ja, ich sage respektlos behandeln. Es gehört wieder Respekt der Leistung gegenüber aufgebaut. Und sonst werden wir uns mehr und mehr auf die Förderungen verlassen. Weil wenn etwas nicht ausgeht, schreiben wir schon wieder, wo kommt die nächste Förderung her?
Das heißt also, Sie glauben, wenn sozusagen Arbeit mehr auszahlt oder Leistung mehr auszahlt, dass dann auch automatisch mehr Leistungsbereitschaft wieder vorhanden sein wird? Weil manchmal hat man auch ein bisschen das Gefühl, es lehnen sich halt auch alle ganz gerne ein bisschen zurück.
Das ist schon so, ja.
Es ist ja angenehm. Warum gibt's die All-Inclusive-Urlaube? Da fahre ich wohin, da werde ich von links und rechts betüttelt. Die Frage ist, erlebe ich dabei etwas? Das ist ein anderes Thema, aber natürlich, ob und so ist das also, ganz gut relaxed.
Ich glaube, den Leuten wurde anerzogen, dass der Staat für alles und jedes eine Lösung hat. Und der Staat hat auch sich in der Rolle gut gefühlt und hat auch gerne diesen Eindruck einfach vermittelt. Ja. Und wenn wir in Österreich die höchste Teilzeitquote in ganz Europa einfach haben, dann liegt es nicht nur an den Jungen oder an den Älteren, dass ihnen das Arbeiten nicht mehr gefreut, sondern ganz einfach daran, dass es reicht, wenn man weniger arbeitet, ja. Und wenn ich Teilzeit einfach steuerlich begünstige und Vollzeit bestrafe, ja, warum soll dann einer mehr arbeiten? 40% der angehenden Pensionisten wären sogar bereit, länger zu arbeiten, wenn es sich für sie steuerlich interessant ausgehen würde. Also ich glaube, da liegt ein unglaubliches Potenzial. Ja, also, ja. Es ist überhaupt nicht so, dass die österreichische Bevölkerung nicht Lust hat zu arbeiten. Die meisten haben Freude an der Arbeit, sehen Sinn in der Arbeit, sehen, dass Arbeit Erfolgserlebnis bedeutet, dass Arbeit bedeutet, eingebettet zu sein in ein soziales Umfeld. Und die sehen nicht Arbeit als die dunkle Seite des Lebens an. Also ich breche eine Lanze für die Jungen und für die Alten. Nur der Staat hat dafür zu sorgen, dass die steuerlichen Rahmenbedingungen einfach passen. Und wenn Fehlsteuerungen auftreten, dann gehören sie schleunigst abgestellt.
Ja, kann ich nur völlig unterstützen. Wir haben dazu auch eine aktuelle Umfrage im Sommer gemacht. Da sagen alle, also Teilzeit- und Vollzeitarbeitende, sagen 52%, sie würden gerne ihre Arbeitszeit verlängern. Also über alles drüber. Ja. Das heißt, die Menschen wollen, aber sie sehen, die können natürlich rechnen und sehen, das zahlt sich nicht aus, wenn ich mehr arbeite, wenn ich meine Arbeitszeit von 20 auf 40 Stunden verdopple, plus 100%, kriege ich aber nur 66% mehr Geld raus, netto. Das kann sich jeder ausrechnen und damit passiert es nicht. Und das ist der Grund. Deswegen, ich glaube, der Standort braucht jetzt zwei Dinge. Er braucht kurzfristige Rettungsmaßnahmen, also das, was schnell wieder Optimismus in die Wirtschaft, in die Betriebe.
Was wäre das jetzt?
Das wäre zum Beispiel eben Leistung muss sich lohnen Paket, eine Investitionsprämie. Bei der Forschung, das ist ja noch eines der letzten Assets Österreichs, ist die Forschungsförderung. Auch da weiterzudrehen. Lehrlingsausbildung zu fördern. Also das sind die schnell wirksamen Maßnahmen. Ich glaube, das braucht es unbedingt. Rasch ein paar Maßnahmen, die sofort wirken. Und dann braucht es über die 5 Jahre einer Legislaturperiode natürlich ein Reformprogramm. Wir reden ständig über das Pensionsantrittsalter. Wir reden ständig über den Arbeitsmarkt. Da können einfach ein paar Reformen gemacht, die den Standort wieder nach vorne bringen.
Also ich glaube, ich darf dann bei der Pension ansetzen, wenn wir seit Jahren wissen, dass ein Drittel des Budgets aufgeht für die Zuschüsse, um das Pensionssystem zu erhalten. Und jeder Finanzminister oder jeder Regierungsvertreter, mit dem ich darüber gesprochen habe, sagt, es sei im Moment noch nicht der richtige Zeitpunkt. Dann frage ich mich, wann denn dann endlich einmal der richtige Zeitpunkt kommt. Wir haben in Österreich nicht nur den Glauben an die gesetzliche Pension verloren. Unsere Kunden sparen für ihre Vorsorge zweistellig an in Versicherungen und sonstige Fondsansparpläne. Also sie glauben den Regierungen ganz einfach nicht mehr. Ja. Es gibt bei uns kein System der betrieblichen Vorsorge. Nur 25% der Unternehmen geben den Mitarbeitern betriebliche Vorsorge. In Deutschland gibt es eine Pflicht für betriebliche Vorsorge. Nur die Unternehmen müssen sich das auch entsprechend leisten können. Man müsste auch die privaten Initiativen entsprechend incentivieren. Finanzminister Brunner ist angetreten und wollte eine Behaltefrist für Wertpapiere einführen, ja. Ist kläglich gescheitert. Das ist nur etwas für die Superreichen. Nicht einmal ein 5.000-Euro-Depot pro Jahr ist auf die Schiene gebracht worden. Ich glaube, der Österreicher wäre mit einem kleinen steuerlichen Anreiz für eine private Initiative in Richtung Altersvorsorge sofort zu begeistern. Also das würde auch gar nicht viel kosten. Aber die vergangene Regierung hat schlichtweg nichts zustande gebracht und hat auch kein Problembewusstsein.
Das heißt also, Kapitalmarktreform ist in dem Fall eigentlich auch gefragt.
Ja, überhaupt keine Frage. Also da geht es einfach wirklich darum, eine Mindestkapitalmarktreform einfach einzuführen, um einfach die Menschen zu investieren, für sich selbst einfach vorzusorgen. Ja, und eine Behaltefrist für einen Betrag von 15 oder 15.000 Euro, das ist doch nichts für Superreiche oder für Kapitalisten. Ja, das ist doch wirklich für die Breite der Bevölkerung, die man hier unterstützen müsste.
Also da mal, wenn ich da anschließen darf, wir versuchen das ja auch im Unternehmen zu propagieren, aber da merkt man, dass der Zugang einfach nicht da. Da braucht es Information auf breiter Basis. Das ist noch nicht angekommen. Da sind wir noch bei den klassischen Ansparformen, weil die Aktien gelten immer noch als Teufelszeug. Ich sehe den Unterschied, wenn ich bei uns in Kanada ins Werk reingehe, da ist die Anlernkraft, kommt auf mich zu und sagt, wie schaut's aus? Können wir wieder neue Maschinen kaufen? Können wir das Business ausbauen? Wir müssen ja entsprechend gut prosperieren. Also da ist ein völlig anderer Zugang. Da sind wir in der Situation, naja, es wird schon jemand für uns regeln. Und ich stimme dem zu, dieses ein ganz wichtiger Punkt ist Vertrauen. Und ich nehme dasselbe heraus, dass ich jeder, der bei uns in Pension geht, dass ich den selber verabschiede. Dann machen wir so einen kleinen Kreis. Und es ist hochinteressant. Die sind alle fit. Das ist keiner, der nicht mehr arbeiten möchte. Aber sie sagen, lieber
den Spatz in der Hand als die Taube am Dach, weil sie glauben nämlich nicht daran, dass sich die Bedingungen verbessern. Das heißt, sie haben eher Angst, dass sie das, was sie jetzt bekommen oder bekommen würden, dass sich das reduziert. Und wenn dieses Vertrauen nicht gegeben ist, werden die Leute die erste Möglichkeit suchen, in Pension zu gehen. Und das ist für uns ein enormer Verlust, nämlich an Erfahrung. Und das fehlt uns hinten raus. Absolut.
Sie haben noch angesprochen, Forschung und Entwicklung ist noch ein Punkt, wo wir eigentlich sehr gut sind. Wie kann man denn das noch unterstützen? Sind Sie mit der aktuellen Forschungsförderung jetzt zufrieden oder könnte man das auch noch optimieren? Oder was kann man denn in diesem Zusammenhang auch sozusagen mit einer Technologieoffensive da noch vielleicht ankurbeln?
Also die Situationsanalyse schaut ja so aus. Unser Technologievorsprung, den wir hatten über die letzten, sagen wir mal, 20 Jahre, zum Beispiel beim Autobau, beim Maschinenbau, der ist aufgeholt worden. Wir sind also nicht mehr um das besser, was wir teurer sind. Das war ja jetzt in den letzten, Österreich war immer teurer als asiatische Staaten beispielsweise. Aber wir waren auch um das technologisch vorne. Das hat sich egalisiert, im Gegenteil. Und jetzt dreht sich gerade die Export, sozusagen der Exportfluss dreht sich gerade um. Von Europa nach China umgekehrt jetzt. Das heißt, wir müssen diesen Schritt jetzt wieder nach vorne machen. Diese Innovationsoffensive, so nennen wir das, muss jetzt kommen. Wir dürfen nicht im Hier und Jetzt verharren und sagen, Steuererleichterungen alleine werden es regeln, wir müssen besser werden. Ja? Und das heißt Forschung, Entwicklung anschieben. Österreichische Industrie profitiert massiv von zum Beispiel der Forschungsförderung durch die FFG. Ja? Technologieoffene Basis F&E-Förderung. Das muss man weiter forcieren. Nicht ideologische, themenspezifische Förderung, was jetzt in der letzten Periode sehr forciert wurde, sondern technologieoffen die Firmen dabei unterstützen, wie sie wirklich Innovation wieder auf Schiene bringen können.
Ich kann das nur unterstreichen, was der Kollege Heinrich Gutsch gesagt hat und möchte es dabei belassen, weil da ist er viel mehr Experte als ich.
Aber Sie wollen vielleicht noch was dazu sagen, Herr Bündel?
Naja, wenn wir über Technologieförderung sprechen, dann ist es, soll es für mich eine strategisch gerichtete Förderung sein. Und Technologieoffenheit, die ist uns leider in den letzten Jahren, wie Joachim Heindl-Gutsch gesagt hat, abhanden gekommen. Wir haben ideologisch gefördert, aber da braucht es viel mehr liberalen Marktzugang. Das, was am Endeffekt besser ist, wird sich dann auch durchsetzen. Und dieses Vertrauen habe ich. Und da soll nicht jemand nämlich institutionell sagen, das ja, das nein, das ist völlig falsch. Weil keiner hat die Gesamtkompetenz zu beurteilen, welche Technologie in 5 Jahren hier gewinnbringend vermarktet werden kann. Da braucht es mehr freien Zugang.
Das heißt, es muss aber auch letztlich die ganze Forschung und Entwicklung dann auch verstärkt sich sozusagen niederschlagen in den Unternehmern. Ne?
Nee, ich würde mir sowieso wünschen, an der Stelle dieser unzähligen Förderprogramme, wo der Einzelne gefördert wird, weil er jetzt eine Wärmepumpe oder einen Heizkessel einbaut mit 75%, dass wir sagen, wir fördern lieber die Technologien auf Unternehmensbasis, dass wir dort nicht nur wettbewerbsfähig, sondern Weltspitze sind, weil dann wird das Ding so gut sein, dass es sowieso jeder installiert, weil sich das ganz einfach rechnet. Weil sonst fahren uns die wieder links und rechts um die Ohren. Weil ob jetzt dann das Element, das wir fördern, aus Indien, aus China oder aus USA kommt, wir müssen mit den Dingen, die wir vertreiben, in Europa wettbewerbsfähig sein. Und dann verbauen wir die in Österreich oder in Europa hergestellten Produkte. Und wenn es mal um Österreich geht, die in Österreich hergestellten Produkte.
Ich glaube, das machen die Amerikaner wesentlich schlauer mit dem IAA, als das Europa jemals gemacht hat. Ich erinnere an die Solarindustrie, die 1:1 von Deutschland nach China abgewandert ist. Die Wertschöpfung muss hier unterstützt werden. Die Investition, die Innovation, aber nicht das konsumtive Element sozusagen davon. Dann der Konsument, der dann ein Produkt kauft.
Mhm. Ganz schnell noch, letzte Runde, der dringendste Appell jetzt an die kommende Regierung. Was muss das sein? Einmal die Runde zum Abschluss.
Jetzt es gibt so viel, was hole ich als erstes raus? Lasst die Firmen so arbeiten, dass sie erfolgreich sein können und blockiert es nicht mit irgendwelchen bürokratischen Hindernissen.
Budget sanieren, Lohnkosten und Lohnnebenkosten runter, Pensionsreform, attraktive Pensionsformzugänge, zweite, dritte und vielleicht auch eine dritte Säule, eine vierte Säule mit der Mitarbeiterbeteiligung.
Da mache ich zum Schluss. Österreich muss wieder zur Leistungsgesellschaft werden. Wir müssen uns wieder aus der Teilzeitrepublik zur Leistungsgesellschaft herausentwickeln.
Meine Herren, vielen Dank.
Danke.
Dankeschön. Dankeschön. Sehr gut.
Das war der Wirtschaftstalk, der von der Presseredaktion in Unabhängigkeit gestaltet wurde. Er ist mit finanzieller Unterstützung der Industriellen Vereinigung Oberösterreich möglich geworden. Wir bedanken uns fürs Zuhören.